Was passiert eigentlich, wenn jemand aus der Kirche austritt? Ja, formal ist das ganz einfach. Eine Unterschrift beim Amtsgericht reicht aus und schon bin ich draußen. Aber was macht die Kirche eigentlich, wenn die Menschen austreten? Kümmert sie sich darum? Das Bistum Essen hat ausgetretene Katholiken befragt und jetzt eine Studie mit den Gründen für die jeweiligen Kirchenaustritte veröffentlicht. Kirchenaustritt oder nicht, wie Kirche sich verändern muss, so heißt die Studie, die im Herder Verlag als Buch veröffentlicht worden ist. Im Studio sind die beiden Mitautoren, Markus Edscheid-Stams und Thomas Rünker. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Wie machte die Kirche das eigentlich bislang, wenn jemand ausgetreten ist? Kriegt der dann noch einen Brief vom Pfarrer, sucht die Kirche danach noch das Gespräch oder ist der oder die einfach weg nach dem Motto, Reisende soll man nicht aufhalten, Herr Rünker?
In der Tat, bislang ist das Verfahren jetzt schon seit einigen Jahren, dass bundesweit, soweit ich weiß, alle Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, ein Schreiben ihrer Pfarrei bekommen, also im Regelfall unterschrieben vom Pfarrer, dass sie darauf hinweist, dass sie nun nicht mehr Mitglied dieser Kirche sind und dass sie auch in einem, ich würde mal sagen, sehr nüchternen bis hin zu formalistischem Ton darauf hinweist, dass dieser Austritt bestimmte Rechtsfolgen hat, bestimmte Sakramente davon betroffen sind, die man jetzt nicht mehr wahrnehmen kann.
Das klingt ja eher so, ja, jetzt wirst du dafür bestraft, kriegst keine ordentliche Beerdigung, wenn du ausgetreten bist. Also ein bisschen schwarze Pädagogik.
Das weiß ich nicht, aber das, was Sie ansprechen, ist tatsächlich die Reaktion, die wir im Rahmen unserer Studie in den Gesprächen mit Ausgetretenen häufig wahrgenommen haben. Das scheint bei manchen Menschen die Wahrnehmung zu sein und ganz objektiv gesprochen ist der Brief mit Sicherheit in einem anderen Ton verfasst, als man das bei der Abo-Kündigung bei einem Sportfernsehsender oder bei seiner Tageszeitung wahrnimmt.
Herr Edscheid-Stams, wie war das nun? Wie haben Sie gearbeitet? 3000 Menschen sind befragt worden, circa 500, die aus der Kirche ausgetreten sind. Haben Sie da sich vors Amtsgericht gestellt und die abgefangen oder wie ist das passiert? Wie haben Sie das gemacht?
Nee, wir haben uns mit ganz klassischen sozialwissenschaftlichen Methoden beschäftigt und überlegt, wer uns dabei helfen könnte, das auch neutral und fachlich, professionell, abgesichert, vernünftig zu machen. Wir haben zusammengearbeitet mit 3 Instituten. Zunächst hat das Zentrum für angewandte Pastoralforschung in Bochum, das ZAP, geschaut, welche Studien, welche Arbeiten gibt es jetzt schon, die irgendwelche Aussagen treffen zu der Frage Kirchenaustritt. Das waren gar nicht so ganz viele, aber es gibt doch einige Hinweise, die wir daraus gewinnen konnten. Und so ergab sich so ein erstes Bild. Dann haben wir mit 2 Religionspädagogen zusammengearbeitet, die Menschen konkret gefragt haben, interviewt haben, sehr ausführlich mit ihnen gesprochen haben, um zu erfassen, was motiviert denn Leute am Ende aus der Kirche auszutreten. Und dann gibt es einen dritten Teil in der Studie, der das Ganze theologisch reflektiert, um eben zu fragen, was heißt das auch für Kirche und das Kirchenbild.
Das heißt, Sie haben auch richtig Interviews geführt, mit Menschen gesprochen, Herr Rünker.
Genau, die 3000 Menschen, die Sie vorhin erwähnt haben, die 3000 Teilnehmer unserer Studie, das waren Menschen, die quasi im Vorfeld der eigentlichen Studienarbeit an einer Online-Umfrage teilgenommen haben. Die haben wir im vergangenen Frühjahr geschaltet und waren selbst völlig überrascht davon, dass im Zeitraum von gut 6 Wochen tatsächlich mehr als 3000 Menschen diesen Internetfragebogen ausgefüllt haben. Und der war nicht nur für Ausgetretene, sondern der war sowohl für Kirchenmitglieder als auch für Menschen, die es nicht mehr waren, gedacht. Und dort konnten die Leute bestimmte Meinungen zum Thema Kirche äußern und eben auch sagen, ob sie Kirchenmitglied sind oder ob sie ausgetreten sind. In der Tat, rund 500 von diesen Menschen waren ausgetreten und man konnte dann sagen, ob man sich noch weiter mit dem Thema beschäftigen möchte und sich zum Beispiel für ein Interview bereit erklären. Und das waren am Ende die Menschen, die unser Wissenschaftlerteam, konkret diese beiden Religionspädagogen, genommen hat, um sie zu interviewen.
Dann dröseln wir die Studie mal auf. Wie in keinem anderen Lebensabschnitt treten Menschen zwischen dem 25. und dem 35. Lebensjahr aus. Warum denn dann? Weil sie dann auch zum ersten Mal richtig Geld verdienen und damit auch viel Kirchensteuern zahlen müssen und dann sagen sie, nee, will ich nicht und treten aus. Oder wie ist das?
Vielleicht schon. Also zumindest ist das der Moment, wo einem sehr bewusst wird, dass man ja Mitglied dieser Kirche ist und dafür auch Geld bezahlt. Und dann ist das vielleicht der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, dass man in jungen Jahren dann auf seiner Gehaltsabrechnung merkt, was man eigentlich auch an Kirchensteuer bezahlt. Der Grund natürlich des Austritts ist nicht der Anlass, sondern der Grund liegt viel früher, liegt in der Beziehung zwischen Kirche und dem Menschen, der dann am Ende austritt. Und darauf haben wir uns dann im Weiteren der Studie auch konzentriert und gefragt, woran liegt das denn wirklich, dass jemand austritt, weil es ja nicht nur an dem Geld liegt, sondern an dem Prozess und an dem Lebensweg, der davor steht.
Zweierlei Dinge spielen da eine Rolle. Einmal haben sich die Menschen von der Kirche entfremdet, aber die Kirche hat sich auch von den Menschen entfremdet. Inwiefern?
Wir stellen zumindest fest, dass die Kirche im Leben ganz vieler Menschen, obwohl diese Mitglied der Kirche sind, kaum noch eine Rolle spielt. Das ist allgemein bekannt. Man bekommt das in den Kirchen bundesweit immer bei der Kirchenzählung mit, bei der Gottesdienstbesucherzählung, dass Land auf, Land ab rund 10% der Menschen überhaupt noch regelmäßig in die Kirche gehen, also da quasi sowas wie das Kernangebot unserer Kirche wahrnehmen. Ganz, ganz viele Menschen, die Mitglied unserer Kirche sind, zahlen sehr viel Geld dafür, nämlich Hunderte von Euro an Kirchensteuer, nutzen aber kaum etwas, was diese Kirche anbietet. Also sei es Gottesdienste oder andere Veranstaltungen. Und das zeigt uns doch, dass es da nur ein sehr distanziertes Verhältnis gibt. Und unsere Studie beschreibt das tatsächlich als einen Prozess der Entfremdung, in der Tat in den beiden Wegen, die Sie beschrieben haben, der im für die Kirche schlechtesten Fall am Ende zum Austritt führt.
Erstaunlich ist dann ja fast, dass 90% der Kirchenmitglieder die Angebote der Kirche gar nicht nutzen, zum Beispiel gar nicht Gottesdienste besuchen und trotzdem in der Kirche bleiben. Also sie zahlen für etwas und bekommen gar nichts dafür. Das ist schon erstaunlich, dass sie dann trotzdem noch bei der Kirche bleiben. Warum tun die das denn überhaupt?
Das wissen wir auch nicht so ganz genau. Wir glauben aber aufgrund der Ergebnisse der Studie, dass es für diese Menschen, für diese vielen Menschen, wie Sie sagen, die kaum konkrete Angebote annehmen, dennoch eine Art Nutzen haben muss, in der Kirche Mitglied zu sein. Vielleicht eine Art von Nutzen, die man eben nicht spüren und sehen kann, sondern die tatsächlich auch etwas mit Glauben und mit Gefühl zu tun hat. Die Wissenschaftler, die unsere Studie mit uns geschrieben haben, die beschreiben es mit einem ziemlich nüchternen Kosten-Nutzen-Modell und stellen das Bild einer Waage in den Raum, die auf der einen Seite mit guten Erlebnissen und guten Erfahrungen mit Kirche gefüllt wird und auf der anderen Seite kommen halt Dinge dazu, die man mit der großen Überschrift Entfremdung, fehlende Bindung und tatsächlich auch Enttäuschungen umschreiben kann. Und diese Waage, die verändert sich im Laufe des Lebens, je nachdem, welche Erfahrung man mit Kirche macht. Und wenn womöglich bei einem Menschen, der schon lange nichts mehr Konkretes mit der Kirche zu tun hatte und dann aber, nehmen wir zum Beispiel den Todesfall eines Angehörigen, über eine Beerdigung mit der Kirche Kontakt hat und diese Beerdigung am Ende nicht so ist vom Gottesdienst her und vom Umgang mit der Kirche, wie er oder sie sich das vorstellt, dann gerät diese Waage ins Ungleichgewicht, dann kippt dieses Modell und dann gibt es bei vielen Menschen den Moment des Austritts.
Das können also persönliche Erfahrungen sein. Aber welche Rolle spielen bei den Kirchenaustritten denn die jüngsten Skandale zum Beispiel, wie die Missbrauchsskandale oder der Finanzskandal in Limburg, Herr Edzard Stams?
Auch diese Skandale sind nur Auslöser und nicht Grund des Austritts. Man merkt, dass zum Beispiel um den Limburger Bischof herum die Kirchenaustrittszahlen steigen. Das kann man in der Statistik ganz einfach nachlesen. In den Interviews, die dann aber geführt wurden, tauchen solche Skandale allenfalls noch irgendwie als Randbemerkung auf, als irgendwie typisch kirchlich oder so. Aber sie sind nicht der Grund, warum jemand austritt. Es geht beim Kirchenaustritt um die fehlende Beziehung zwischen Kirche und der einzelnen Person. Und das ist eben was weit vorher begründet ist. Ja, diese Skandale helfen natürlich nicht, das ist klar, aber sie schaden jetzt auch nicht in Bezug auf die Kirchenmitgliedschaft.
Ist das ähnlich bei der strengen Sexualmoral der Kirche, bei dem Frauenbild? Das wird ja auch oft angeführt, das müsse sich ändern. Aber auch das spielt kaum eine Rolle, wenn Menschen aus der Kirche austreten?
Klar ist aus unserer Sicht, dass diese Themen, die Sie ansprechen, also Frauenbild, strenge Sexualmoral, die Kirche sicherlich in unserer Gesellschaft nicht zu einem in jeglicher Hinsicht attraktiven Mitspieler oder Partner in dieser Gesellschaft macht. Das gilt aber vor allem, so denke ich, für Menschen, die nicht Mitglied der Kirche sind. Für die Leute, die sowieso katholisch sind, die, denke ich, haben sich mit diesem Bild abgefunden. Und da ist es eben ähnlich wie bei diesen punktuellen Skandalen so, dass deshalb nur allenfalls die Menschen aus der Kirche austreten, die sowieso schon kaum noch eine Bindung zur Kirche haben.
Also diese Bruchlinien zwischen liberaler Gesellschaft und katholischer Morallehre, die spielen für Kirchenaustritte kaum eine Rolle?
Aus unserer Sicht spielen sie da eine Rolle, wo Menschen ohnehin kaum noch eine Bindung an die Kirche haben. Und von daher sind sie schon relevant. Wenn man auf das Bild von Kirchenbindung insgesamt schaut und schaut, was beeinflusst denn jeweils die persönliche Kirchenbindung, sind diese Fragen von Image und von politischen und moralischen Positionen der Kirche schon relevant, aber sie sind nicht so ausschlaggebend wie andere Dinge. Also um es konkret zu machen, das persönliche Erleben von Kirche in einem persönlichen Gottesdienst oder im persönlichen Verhältnis zu einem Pfarrer oder zu den Menschen in einer Gemeinde ist da deutlich relevanter als diese oft sehr intensiv diskutierten gesellschaftlichen Positionen der Kirche.
Also die Kirchenpolitik spielt da kaum eine Rolle, eher die Erfahrung in der Gemeinde. Wie sieht das denn mit persönlichen Glaubenszweifeln aus? Sind das gewichtige Gründe? Was haben die Interviews mit den ausgetretenen Kirchenmitgliedern da ergeben?
Ja, Glaubenszweifel sind ganz gewichtige Gründe in der Biografie, die dann oft zum Austritt führten. Das sind aber nicht die Zweifel selbst eigentlich, die zum Austritt führen, sondern der Umgang mit den Zweifeln. Viele Menschen hatten den Eindruck, sie haben keine Ansprechpartner für solche Situationen, können Zweifel nicht äußern, müssen ganz und gar Mitglied der Kirche sein oder sind es gar nicht mehr. Aber ein Dazwischen gibt es irgendwie nicht. Es gibt für viele keine Möglichkeit, das in Frage zu stellen oder kritisch zu reflektieren. Und da fehlt sicherlich auch viel Sprach- und Reflexionskompetenz insgesamt in Kirche, darauf angemessen einzugehen.
Aber da gibt es ja schon viel, da ist ja auch viel in Bewegung. Also jetzt nicht nur, wenn ich jetzt den Missbrauchsskandal betrachte, da gibt es eine größere Transparenz, auch bei den Finanzen. Also die Kirche gibt sich da doch alle Mühe, da hat sich doch auch schon viel geändert. Wird das von den Menschen auch wahrgenommen?
Ich glaube schon, dass das wahrgenommen wird, konkret von den Menschen, die eben jetzt gerade in der Situation sind und mit sich ringen, ob vielleicht ein Kirchenaustritt eine Rolle spielt. Ich benutze bewusst das Wort mit sich ringen, weil eine Erfahrung, die wir mit der Studie gemacht haben, ist, dass ein Kirchenaustritt so gut wie niemanden völlig kalt lässt. Das wirklich Erstaunliche war, sowohl bei der Online-Umfrage als auch in den konkreten Interviews, die unsere Wissenschaftler geführt haben, dass Menschen auch Jahre und Jahrzehnte nach einem Kirchenaustritt immer noch sehr intensiv sich darüber Gedanken gemacht haben und immer noch sehr bewegt waren von dieser Entscheidung. Nicht in die Richtung, dass sie die in Frage gestellt haben oder womöglich gesagt haben, ich muss unbedingt wieder zurück zur Kirche. Aber uns hat das Beschäftigen mit diesem Thema und gerade im Gespräch und persönlichen Kontakt mit Ausgetretenen gezeigt, dass das mitnichten eine Entscheidung ist, die man irgendwie so leichtfertig fällt, wie ein Abo zu kündigen oder einen anderen dauerhaften Vertrag zu wechseln, womöglich eine Wohnung zu wechseln. Das ist wirklich ein einschneidendes Erlebnis für viele Menschen.
Dem geht ja häufig eine längere Phase des Zweifelns voraus. Wäre da nicht viel geholfen, wenn man so eine Art, ich sag mal, Beschwerdestelle für Unzufriedene einrichten würde, wenn sie mit dem Gedanken spielen, aus der Kirche auszutreten?
Darüber denken wir im Bistum Essen ganz konkret auch nach, weil Erreichbarkeit von Kirche in allen möglichen Lebenssituationen ein ganz wichtiges Moment ist. Es geht nicht nur um Beschwerden, sondern auch um Informationen. Viele Menschen erreichen Ansprechpartner in Kirche nicht. Bei allen Fragen, die sie irgendwie haben, ob jetzt kritische oder ganz alltägliche. Und uns ist wichtig, diese Erreichbarkeit anders abzusichern. Und das ist ein großes Thema für Kirche insgesamt, weil Menschen oft gar nicht wissen, in welcher Pfarrei sie denn eigentlich wohnen, wo da genau die Grenzen verlaufen, vielleicht noch nicht mal wissen, in welchem Bistum sie wohnen und trotzdem sich Kirche zugehörig fühlen, aber eben nicht in den Strukturen denken, in denen wir Kirchen intern denken. Und diesen Blickwechsel, den müssen wir in Kirche einfach hinbekommen, dass wir stärker aus der Logik heraus denken, in der die Menschen denken, die eine Frage haben oder eine Beschwerde haben und die dann auch loswerden sollen.
Also diese Menschen zu erreichen, wenn 90% nicht mehr die Gottesdienste besuchen, schafft man es auch nicht über verteilte Fahrzettel oder Fahrbriefe, die Menschen zu erreichen. Wie kann das denn gelingen?
Wir bis zum Essen versuchen tatsächlich, die Menschen nochmal aktiv zu erreichen und zwar tatsächlich über die Pfarreimedien hinaus. Wir haben ganz viele Pfarreien, wie in anderen Bistümern auch, die Pfarrbriefe und Ähnliches sehr professionell erstellen. Aber wir haben im Bistum Essen auch ein eigenes Mitgliedermagazin, das wir als Bistum herausgeben. Das heißt, jeder katholische Haushalt in unserer Diözese erhält 5-mal im Jahr eine Zeitschrift, die diesem Haushalt signalisiert, ihr seid nach wie vor Mitglied der katholischen Kirche und das ist eigentlich ein ganz cooler Laden, bei dem ihr da Mitglied seid.
Und wie ist die Resonanz auf das Magazin? Also gibt's da, ich habe so ein Magazin von der Barmer Ersatzkasse, von meinem Mitgliedschaft in dem Mieterverein und das liegt da zu Hause irgendwie. Na, wird das tatsächlich gelesen?
Die Reaktionen auf das Bene-Magazin, so heißt diese Zeitschrift bei uns im Bistum, sind wirklich sehr gut. Sowohl belegt durch repräsentative Studien, die wir in Auftrag gegeben haben, weil natürlich auch die Menschen, die in unserem Bistum für Finanzen verantwortlich sind, wissen möchten, ob das entsprechend funktioniert. Das bekommen wir von allen Seiten bestätigt, aber auch gerade im persönlichen Kontakt gibt es einen sehr intensiven Austausch, den es ohne dieses Magazin nicht gäbe.
Das sind die Printmedien. Es gibt natürlich auch die digitalen Medien. Was kann Kirche da denn machen, um die Menschen zu erreichen?
Hier versuchen wir tatsächlich seit einigen Wochen, da nochmal einen neuen innovativen Akzent zu setzen. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Smartphone auf unsere Bistumswebsite gehen, uns WhatsApp in Ihrem Telefon installiert haben, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, uns direkt über WhatsApp auch zu kontaktieren. Das heißt also, da ist diese Erreichbarkeit, über die Herr Etschert-Schams vorhin gesprochen hat, zumindest ein Stück weit besser gegeben, als wenn sie uns zu bestimmten Zeiten versuchen, telefonisch zu erreichen. Und das nutzen tatsächlich die Leute auch sehr intensiv und kontaktieren uns mit den verschiedensten Anfragen. Das können inhaltliche Anfragen sein, das können tatsächlich auch Beschwerden und kritische Anfragen sein, aber manchmal auch ganz banale Fragen, die sie anderweitig jedenfalls nicht schneller beantwortet bekommen, nämlich wann ist in einer gewissen Gemeinde Gottesdienst oder zu welcher Pfarrei gehöre ich überhaupt?
Erstaunlich fand ich an Ihrer Studie, dass sie ja unglaublich komplex ist. Also es gibt nicht die großen, einfachen Überschriften, wie man sie sich manchmal wünscht, weil darauf kann man viel einfacher reagieren, sondern die Gründe sind sehr komplex. Ich fand auch sehr erstaunlich an Ihrer Studie, dass einige Befragten das ganz Traditionelle an der Kirche fehlte und dass die Kirche für sie nicht mehr spirituell genug sei. Hat Sie das auch überrascht?
Nein, das hat uns eigentlich nicht überrascht, weil es unterschiedliche Erwartungen an die Kirche gibt von unterschiedlichen Personen. Und dass es auch Personen gibt, denen die Kirche zu wenig auf ihr religiöses Profil schaut, das finde ich sogar nachvollziehbar, weil es doch eine Herausforderung ist, im Alltag zu erklären, was denn Kirche ist oder was mich als Christ ausmacht, woran ich eigentlich glaube. Das empfinde ich auch selbst als Herausforderung und das ist sicherlich für viele Christinnen und Christen eine Herausforderung und insofern kann ich gut nachvollziehen, dass es auch Menschen gibt, die sich da einen stärkeren Schwerpunkt wünschen und Erwartungen an unsere Kirche haben.
Da gab es ja jetzt häufig auch diese Kritik kurz nach Weihnachten von jemandem, der in die Kirche ging und das Gefühl hatte, die Predigt, das war die evangelische Kirche, hätte auch auf einem grünen Parteitag gehalten werden können, also mit sehr viel politischem Werf, aber das Spirituelle kam gar nicht mehr vor. Ist es das? Muss die Kirche da auch offensiver mit ihrem Glauben umgehen?
Ich glaube, das Spannende, und das zeigt unsere Studie, ist, dass Glaube immer etwas sehr, sehr Individuelles ist und dass es deshalb sehr schwierig ist für die katholische Kirche und auch für die evangelische im Übrigen, da allgemeingültige Angebote zu machen. Natürlich gibt es die eine frohe Botschaft, natürlich gibt es den einen Glauben, den wir teilen und doch ist die Ausprägung sehr, sehr individuell und das zeigen am Ende auch die Austrittsgeschichten, die sehr, sehr persönlich und individuell sind. Und umgekehrt ist das sicherlich eine Antwort auf die Austrittsstudie, heißt das, dass Kirche auch individuell auf den einzelnen Menschen gucken muss und soweit es irgend möglich ist, die Angebote, die sie macht, möglichst vielfältig und möglichst individuell gestalten muss. Und da gehören sowohl spirituelle Akzente zu und durchaus auch Dinge, die gemeinhin als konservativ wahrgenommen werden, aber natürlich auch sehr moderne und sehr progressive Ideen.
Blicken wir nochmal in die Gemeinden. Ein großes Problem der katholischen Kirche ist, dass es kaum noch Priester gibt. Also wenn ich sonntags die Eucharistie feiern möchte bei mir nebenan, dann ist das vielleicht gar nicht mehr ohne weiteres möglich. Die Gemeinden werden kreativ, erarbeiten andere Gottesdienstformen. Wie sieht es da aus? Wie kann man darauf reagieren, dass es bald kaum noch Priester geben wird?
Ich denke, unsere Kirche steht auch da vor der Herausforderung, stärker auszudifferenzieren. Wir haben aus guten Gründen und aus guter Tradition Aufgaben, die priesterliche Aufgaben sind. Das ist Sakramente spenden, das ist die Heilige Messe feiern. Natürlich haben wir da Veränderungen in der Struktur in unseren Bistümern, dass es nicht mehr so viele Priester gibt wie früher. Aber bislang haben wir doch zumindest in Westdeutschland noch eine Situation, dass man mit vertretbarem Aufwand auch am Sonntag immer eine Messe findet, wo ein Priester die Messe mit mir feiern möchte. Dass es darüber hinaus Formen des gemeinsamen Gebets, des gemeinsamen Gottesdienstes gibt, die eben von Laien, sei es haupt- oder ehrenamtlich gestaltet werden, finde ich nur folgerichtig und finde ich genau unter diesem Anspruch, mehr Vielfalt zu schaffen, auch nur richtig. Wir versuchen im Bistum Essen sehr erfolgreich, Menschen zu Wortgottesfeierleiterinnen und Leitern auszubilden. Also nicht nur sagen, das sind die Menschen, die feiern halt Wortgottesdienste, die sind nur halb so wichtig wie eine Messe, sondern das sind eigene Gottesdienstformen, die eben das Wort Gottes in den Fokus stellen und das können sehr gut entsprechend qualifizierte Laien auch machen. Gleichzeitig bilden wir Menschen aus, die Begräbnisfeiern machen, denn auch das ist etwas, was Laien sehr gut machen können und wo es nicht immer zwingend einen Priester braucht.
Wie kommt das denn an in den Gemeinden? Also eine Begräbnisfeier von einem Laien gestaltet, gibt es da nicht viele, die sagen, wir wollen aber den Priester dort haben?
Ja, die gibt es sicherlich auch, aber das sind ganz wenige, denn die meisten schätzen eher die hohe Qualität, die sie da erfahren, die intensive Zuwendung, die sie da erfahren und das sehr Persönliche, das damit verbunden ist. Weil diejenigen, die sich entscheiden, ehrenamtlich beispielsweise ab und zu Begräbnisse zu übernehmen, tun das mit sehr viel Sensibilität und sehr viel Engagement. Und das wissen die Leute sehr zu schätzen, dass da jemand von Kirche kommt und für sie da ist und sich intensiv auf ihre Situation einlässt. Und diese Ehrenamtlichen haben da eben die Zeit und das Know-how, das auch in besonders guter Weise zu tun. Das ist ganz stark und ganz beeindruckend. Von daher stört das die allermeisten Leute gar nicht, dass das Ehrenamtliche sind, sondern ganz im Gegenteil, sie sind da hoch erfreut und begeistert drüber.
Jetzt nochmal auf die andere Ebene, auf die vielleicht größere nationale Ebene, fehlt es da nicht auch an starken Identifikationsfiguren? Wenn man Menschen fragt, welche Persönlichkeiten kennen sie aus der, zum Beispiel aus der katholischen Kirche, ja, dann fällt ihnen vielleicht noch Anselm Grün ein, bei der evangelischen Kirche Margot Käßmann und dann ist Schluss. Muss es da nicht stärkere Meinungsträger geben, die mit ihrer Ausstrahlung auch Deutungshoheiten für die Kirche reklamieren?
Ich glaube, dass das helfen kann, den Menschen diese Identifikation mit dieser großen Organisationen in unserem Land, aber natürlich auch mit der weltweiten katholischen Kirche herzustellen, sowie natürlich insgesamt der Papst da die vermutlich wichtigste katholische Identifikationsfigur ist, erst recht, wenn er so ein großer Sympathieträger ist wie aktuell Papst Franziskus. Für die persönliche Bindung zur Kirche, glaube ich, und das zeigt unsere Studie auch, sind solche nationalen Identifikationsfiguren nicht wirklich wichtig. Alle Studien, die es zu diesem Thema gibt, zeigen, dass die Bedeutung, die die Menschen zu einzelnen Personen in der Kirche haben, dass da der Pfarrer eine große Rolle spielt, der Pastor, die Seelsorger, die die Menschen vor Ort kennenlernen, schon der Bischof und selbst ein Kardinal ist da irgendwie weniger bedeutsam. Und das gilt vermutlich dann auch, wenn es um zum Beispiel den Vorsitzenden der Bischofskonferenz geht.
Also der Alltag der Menschen, der spielt immer noch die größte Rolle. Nun schlägt der Publizist und Politikberater Erik Flügge in seinem soeben erschienenen Buch Eine Kirche für viele statt heiligem Rest vor, vielmehr in die Fremde zu schauen. Und meint, man müsse dahin blicken, wo Menschen sich heute ihre Sinnzusammenhänge sehr vielfältig holen. Also wie ist das? Auf in die Yoga- und Veganergruppen? Was halten Sie davon?
Ja, auf jeden Fall. Also es kann uns ja nicht egal sein, wenn so viele Menschen aus der Kirche austreten und das offensichtlich seit Jahren schon überlegen und wir gar nicht darauf reagieren. Und ja klar, wo finden wir die Leute? Eben nicht mehr in den eigenen Mauern. Wir müssen also dahin gehen und fragen und mit denen sprechen. Und wenn die heute in den Yogaschulen sitzen oder in den vegetarischen Restaurants, dann werden wir sie halt da fragen können. Ich glaube, das ist natürlich eine Zuspitzung, aber am Ende ganz simpel so, der Auftrag, den Kirche hat, ist, zu den Menschen zu gehen und nicht bei sich selbst zu bleiben. Und diesen Auftrag kann man nur gerecht werden, wenn man sich auf den Weg macht.
Sie haben in Essen so ein Beispiel, dass Sie einen Pfarrer haben, der zum Beispiel ins Grillo-Theater, ins Restaurant geht und da mit den Leuten redet?
Genau, das ist unser City-Seelsorger am Essener Dom, Bernd Wohlhahn, der dort im Rahmen der Zukunftsbildprojekte unseres Bistums tätig ist und der genau sowas macht. Der verteilt das Friedenslicht aus Bethlehem auf der Kettwiger Straße, der Einkaufsstraße vor unserem Dom. Der bietet Gottesdienste in unserem Theater an und versucht mit Menschen in Kontakt zu kommen, die jedenfalls nicht von sich aus in den Dom gehen. Gleichzeitig bietet er auch Veranstaltungen in unserem Dom an, aber zum Beispiel mit einem sehr großen musikalischen Schwerpunkt in der Hoffnung, dass da auch Menschen hinkommen, die sich davon ansprechen lassen. Ich denke, das Entscheidende ist, um bei Erik Flügge zu bleiben, dass es darum geht, allein schon sich diese viel diskutierten 90% auch in unserer Kirche anzugucken, wo man ja nun zumindest von der Warte der Gottesdienstbesucher sagen kann, dass auch diese Menschen in der Fremde der Kirche sind. Also da muss man gar nicht erst an die Menschen denken, die noch gar nicht Mitglied der Kirche sind, sondern da wäre schon viel gewonnen, wenn Kirche sich diesen Menschen zuwendet, die sehr wohl Mitglied in ihrer Organisation sind, aber kaum Angebote wahrnehmen.
Nun ist Ihr Buch über Kirchenaustritte und wie sich die Kirche verändern muss, schon einige Wochen auf dem Markt. Wie ist denn die Resonanz? Haben Sie da viel Zuspruch bekommen oder?
Die Resonanz ist beeindruckend groß, sowohl aus den Medien als auch aus anderen Bistümern, als auch aus dem eigenen Bistum, weil offensichtlich dieser Frage, warum Menschen austreten, nie richtig nachgegangen wurde. Das ist auch eine Erfahrung, die wir am Anfang unseres Projektes selber gemacht haben, dass wir dachten, wir gucken jetzt mal, es wird ja irgendwie schon Studien dazu geben und Erhebungen und Befragungen und wir schauen jetzt mal, warum treten Menschen aus und dann vereinbaren wir danach einfach im Plan entsprechende Maßnahmen. Ja, und dann haben wir festgestellt, es gibt diese Studien und Befragungen gar nicht, sondern es gibt eine Reihe von Mutmaßungen, aber es gibt überhaupt in der Sache aus all den Jahrzehnten, in denen Menschen jetzt schon scharenweise aus der Kirche austreten, überhaupt keine validen Erkenntnisse darüber, warum sie das tun. Deshalb haben wir überhaupt diese Studie in Auftrag gegeben.
Wie ist das denn nochmal kurz und knapp zusammengefasst? Kirchenaustritt oder nicht, wie sich Kirche verändern muss? Vielleicht von Ihnen beide. Wie muss sich Kirche verändern?
Es gibt drei Handlungsfelder, die wir am Ende ausmachen. Es geht einmal um die Qualität der Seelsorge, also insbesondere um Taufe, Hochzeit, Beerdigung. Wie werden wir da als Dienstleister, Dienstleisterin wahrgenommen? Dann gibt es ein zweites Handlungsfeld, das haben wir Mitgliedermanagement überschrieben. Da geht es also um die Kommunikation und das In-Beziehung-Sein mit den vielen Mitgliedern unserer Kirche. Und dann gibt es ein drittes Feld, Image und Identität, wo es um Fragen von Erkennbarkeit und Modernität von Kirche geht, wo es eben auch noch eine Reihe von Handlungsbedarfen gibt.
Und gleichzeitig ist es, glaube ich, für die Kirchen bundesweit total wichtig, sich vor dem Hintergrund dieser drei Handlungsfelder eben insbesondere um die Altersgruppe der 25- bis 35-Jährigen zu kümmern, weil die ja nicht nur im Bistum Essen die Gruppe sind, die am stärksten sich von der Kirche abwendet und austritt, sondern das wird bundesweit so sein. Und gleichzeitig ist das aus sehr monetären und existenzbedrohenden Gründen der Kirche die Gruppe, die Kirche eigentlich als Kirchensteuerzahler möglichst lange halten müsste. Von daher legen wir da einen besonderen Schwerpunkt.
Denn diese Austritte kosten der Kirche verdammt viel Geld. Vielen Dank, Thomas Rünker und Markus Edscheid-Stamms. Kirchenaustritt oder nicht, wie sich Kirche verändern muss. Herausgeber dieses Buches sind Regina Laudage-Kleberg, Thomas Rünker und Markus Edscheid-Stamms. Die umfangreiche Studie ist als Buch im Herder Verlag erschienen und sie kostet 25 Euro. Vielen Dank.
Dankeschön.
Gerne.